Ja, mir liegt heute Morgen etwas auf dem Herzen und das würde ich gerne mit euch näher angucken und dafür wieder mal ein ganzes Kapitel in der Bibel lesen, aber keine Sorge, es sind nur 13 Verse. Es ist Jesaja Kapitel 6 und das ist schon ein Kapitel, ich sag's mal so einleitend, da kann man schon viel Unsinn zu erzählen. Und mir ist es einfach wichtig, das mal ein bisschen aufzudröseln, dass man da auch persönlich einfach Sicherheit zu hat. Ja, lasst uns das lesen, Jesaja Kapitel 6, und wie wir das gewohnt sind, lasst uns dafür aufstehen. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk. Hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort und wir bitten dich, bitte öffne uns dein Wort, gib offene Herzen zum Zuhören und gib die richtigen Worte zum Verkündigen. Wir bitten dich um deine Gnade. Amen. Ich möchte, bevor wir uns das Kapitel näher ansehen, dass wir uns zusammen etwas angucken, nämlich aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Und dann möchte ich 2 Verse lesen, den Vers 6 und den Vers 11. Ich fange mal bei Vers 1 an, dann haben wir so ein bisschen im Kopf, worum das hier auch näher geht. Also 1. Korinther 10, 1 bis 6 und Vers 11 dann. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer, und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit ihr nicht nach dem Bösen begierig werdet, so wie jene begierig waren. Und Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Hier beschreibt uns Paulus etwas, wie man mit dem Alten Testament umgeht. Und das ist besonders. Ja, er sagt, es sind hier Dinge geschehen, sowohl gute als auch schlechte Dinge sind damals geschehen. Gott hat gute Dinge gemacht, das Volk hat es erst angenommen, sie haben sogar geistliche Speise gehabt, sie tranken aus dem Felsen, der eigentlich, wo dahinter steht eigentlich der Herr Jesus. Und dann wollten sie das doch nicht. Und er sagt, diese Dinge sind ein Vorbild, das steht im Griechischen Typos. Vielleicht können wir an das Wort denken, ein Prototyp. Also er macht an einem Beispiel etwas, um Funktionen zu testen. Dann wird vielleicht ein Gerät erfunden in einer Firma. Und dann ist es das Erste, dann probiert man, sind die Funktionen da, sind sie nicht da. Wenn sie da sind, dann guckt man, lässt man es so, machen wir es doch noch anders. Also dass die Funktionen wirklich erhalten bleiben, aber vielleicht muss was verändert werden. Ja, und hier haben wir sowas Ähnliches wie einen Prototyp. Und Jesaja ist für uns so ein Vorbild, so ein Musterbeispiel, an dem Gott uns bestimmte Dinge zeigt, aber er macht es nicht genauso wie bei Jesaja. Jesaja hat zum Beispiel, das haben wir gelesen, der hat eine Erscheinung im Tempel. Und wer die Bibel kennt, der hat wahrscheinlich festgestellt, in der Bibel haben in der Regel nur Israeliten Erscheinungen. Und einmal ist es zum Beispiel der Hauptmann Cornelius, aber der kriegt sie ja nicht für sich, der kriegt sie ja eigentlich für Petrus, damit er weiß, dass er kommen darf und den Heiden das Evangelium verkündigen darf. Also brauche ich heute bei allem, was wir uns gleich angucken, nicht darauf warten, dass ich eine Vision kriege oder eine Erscheinung kriege. Ja? Darauf warten wir heute im Neuen Testament nicht mehr. Aber da sind Dinge, wir nennen das manchmal auch Prinzipien drin in der Geschichte, die macht Gott heute genauso. Und die wollen wir herausfinden an diesem Musterbeispiel Jesaja. Wie bringt dann Jesaja dazu, dass er ihm dient? Und das wollen wir uns erst angucken, aber ein Vers noch vorweg. Römer 15, Vers 4. Und das ist wieder so eine Stelle, wo Paulus uns zeigt, wie ist das Alte Testament zu nehmen. Da steht nämlich, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde uns zur Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Jetzt zeigt uns das Alte Testament, uns neutestamentlichen Christen, zwei Dinge. Sie zeigt uns belehrend, ausharren, also auch in gewisser Weise durchhalten und Trost, damit wir Hoffnung behalten. Damit ich nicht mutlos werde. Wisst, man kann auch mutlos werden, wenn man vielleicht in der Gemeinde rumläuft und denkt, ja, für mich gibt's halt nichts. Ich kannte das mal, da war ich Jugendlicher, da kannte ich einen Bruder, der wusste wirklich nicht, was er machen sollte in der Gemeinde. Der hatte keine Idee. So wirklich gar nichts. Und das ist eigentlich traurig. Und eigentlich will Gott uns zeigen, dass er für jeden irgendeine Aufgabe hat. Und heute geht es mir weniger um die Aufgabe, sondern um etwas, was davor passiert. Das soll heute mal im Zentrum stehen, damit jeder die Hoffnung hat. Und die Hoffnung sehen wir gleich bei Jesaja, die hat noch einen viel größeren Bogen als nur, dass ich eine Aufgabe kriege. Also lasst uns das mal hier uns angucken in Jesaja 6. Da steht ja in Kapitel 6, Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und wer seine Bibel aufschlägt, und hier sehen wir es auch, Herr steht nicht mit Kapitelchen geschrieben, also nicht mit Großbuchstaben. Da steht nicht der alttestamentliche Gottesname Yahweh, sondern steht Adonai. Und damit zeigt er uns etwas an, dass er jetzt nicht allgemein Gott meint, sondern er meint jemand ganz Bestimmten. Den kennen wir aus dem Neuen Testament und seinen Namen kennen wir alle. Tim, ich rufe dich hier vorne. Jetzt traut er sich nicht. Egal. Ich frage ihn dann manchmal zu Hause, wenn wir so eine Andacht machen oder so, nach einem bestimmten Namen. Und die mittlerweile wissen sie genau, was ich meine, wenn ich das frage. Das ist nämlich der Herr Jesus Christus. Das wendet der Hebräerbriefschreiber an. Der zeigt uns das. Es gibt ja, ihr kennt das wahrscheinlich, wer in der Bibelstunde ist, der kennt den Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, da steht, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Das ist Adonai. Adonai heißt mein Herr. Und im Hebräerbrief steht dann in Kapitel 10, dass dieser Herr der Herr Jesus ist. Der zitiert dann genau diese Stelle und wendet das auf den Herrn Jesus an. Und hier zeigt er etwas, dass der Herr Jesus auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und wir wissen ja, als der Jesus zum Himmel aufgefahren ist, Himmelfahrt, nach Golgatha, nach der Auferstehung fährt er zum Himmel auf und setzt sich zur Rechten Gottes. Der setzt sich dahin, auf den Thron. Und da sitzt er jetzt. Und hier beschreibt uns die Bibel dieses Bild, wie er sitzt auf diesem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllen den Tempel. Das sind zwei Sachen, die hier zusammengehören. Ich finde die unglaublich spannend. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament, Tempel ist erstmal die Gemeinde. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Tempel Gottes ist heilig? Das sind erstmal wir. Und in diesem heiligen Tempel Gottes, wir sehen ja gleich noch, die Seraphim geben Zeugnis von der Heiligkeit Gottes. Und dieser Tempel, diese Gemeinde hier, die muss heilig sein. Nicht nur von der Stellung her. Ihr wisst ja immer, das Beispiel der Bibel, die Heiligen in Korinth. Die waren in ihrem Gemeindeleben und im Alltag ziemlich unheilig. Aber genau das will Gott haben, dass wir auch in der Lebensführung und im Gemeindeleben heilig sind. In diesem heiligen Tempel, ach ja, übrigens, unser Leib ist auch noch ein Tempel des Heiligen Geistes. Der ist natürlich immer mitgemeint. Ich selber bin auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Der hat ja Wohnung gemacht in meinem Herzen, als ich dem Herrn Jesus um Rettung angerufen habe. Also soll ich selber auch heilig sein? Wisst ihr, eine Gemeinde kann ja nicht heilig sein, wenn die einzelnen Gemeindeglieder zuhauf unheilig leben. Dann ist die Gemeinde auch nicht heilig. Dann funktioniert das Gemeindeleben nicht so, wie Gott es sich vorstellt. Und in diesem Tempel beschreibt er uns, der wird von etwas erfüllt, nämlich von seinem Saum, von dem Saum seiner Kleidung, von seinem Gewand. Ich denke, ihr kennt das aus den Evangelien. Da wollen die Leute immer, sie haben so ein Vertrauen, dass es ihnen reicht, den Saum seines Gewandes zu berühren, dann werden sie gesund werden. Vielleicht denken wir an die Frau, die 12 Jahre lang Blutfluss hatte. Die hat so ein Gottvertrauen, die sagt, es reicht, wenn ich bei dem Jesus nur den Saum, also das ist hier die Naht unten, ne, wenn ich die anfasse, da die Quaste vielleicht, sondern Verzierung dran oder so, nur wenn ich da berühre, dann werde ich geheilt. Wisst ihr, das Interessante ist, im Neuen Testament, da gibt es ein Wort für geheilt werden, das heißt sozo. Und in Evangelien steht in der Regel bei diesen Geschichten immer dieses Wort und dann wird es übersetzt mit geheilt werden, mit gesund werden. Das ist auch richtig übersetzt. Dann gibt es andere Stellen, ja, zum Beispiel später dann nach der Gründung der Gemeinde. Das ist zum Beispiel Apostelgeschichte 16, der Kerkermeister. Ja, das kennt ihr, das Erdbeben kommt ja, Paulus und Silas sind ja gefangen. Die brauchen erstmal bis Mitternacht, bis sie Gott wieder loben können. Dann kommt das Erdbeben. Und dann kriegt der Kerkermeister Angst um sein Leben, weil er weiß, wenn die Leute alle abhauen, dann Todesstrafe. Da kommt er nicht weit. Da will er sich ja selbst richten mit seinem Schwert. Und dann fragt er ja, als der Paulus ihn aufhält, dann sagt er, was soll ich denn tun, um gerettet zu werden? Und er sagt ihm, glaub an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Steht dasselbe Wort übrigens. Das heißt, später in den Lehrbriefen wird dieses Wort immer mit Errettung übersetzt. Wir haben hier ein Bild, das zeigt uns, dass der Tempel, also sprich wir, die Gemeinde, sind von einer Sache erfüllt. Wir sind voll davon. Und ihr kennt ja diesen Vers, wes das Herz voll ist, geht der Mund über nach Luther. Davon redet man. Das ist die Errettung durch Jesus Christus. Davon ist die Gemeinde einfach voll. Davon ist das Herz des Gläubigen voll. Und ich habe das ja eben schon zitiert. Man merkt das am Reden, wovon das Herz voll ist. Ist es der Herr Jesus oder sind es andere Dinge? Und ihr merkt schon, wer einen Zettel genommen hat, da steht ja eigentlich drüber, Jesaja und der Ruf zum Dienst. Wir haben ein ganz anderes Thema, oder? Naja, das ist ja, ich sagte das, glaube ich, letztes Mal schon, das ist ja nur der Aufhänger, denn es geht um Jesus und was er bei uns tun will. Und es geht erst einmal um Errettung. Und da möchte ich noch eine Bibelstelle dazu lesen, nämlich Römer 5, 9 und 10. Jesus sagt ja einmal, er ist gekommen, die Verlorenen zu retten. Und hier in Römer 5, 9 und 10 steht etwas über die verloren waren und jetzt gerettet sind, also wir. Da steht Römer 5, 9 und 10. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Hier steht übrigens jedes Mal für gerettet werden dieses griechische Wort Sozo. Also was in dem Evangelium für Heilung steht, hier ist Errettung. Und er sagt, das ist nicht einfach abgeschlossen. Ihr habt euch mal bekehrt und dann ist alles super. Ja, wir kommen jetzt in den Himmel. Ist ja egal, was wir jetzt machen. Hauptsache, wir freuen uns alle in der Gemeinde. Nein, nein. Er sagt, das Ding geht ja noch viel weiter. Wir sollen jetzt in Zukunft gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Deswegen gerettet werden. Und das ist die zweite Botschaft, die die Gemeinde eigentlich voll macht, ist, dass der Jesus uns durchbringen will. Das haben wir ja eben, können wir nochmal aufschlagen, 1. Korinther 10, was wir da gelesen haben. Ich lese das nochmal hier in dem Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren sind, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Also ganz einfach ausgedrückt, so wie wir das manchmal nennen, vor allem wir heute, also noch mehr als die Korinther, noch mehr als Paulus damals, in der Endzeit ist das noch wichtiger. Weil um uns herum uns alles davon abbringen will. Die Alten sagten immer, in den letzten Tagen wird der Kampf um die Person Jesu gehen. Das ist der Kampf. Alles andere ist Spiegelfechterei. Das ist immer das Zentrum, worum es geht. Da dreht sich der Kampf um die Person Jesu und wer er ist und was er bei uns tun will. Darum dreht es sich in der Endzeit. Und das ist die zweite Sache, die den Tempel erfüllt. Er will den Sünder retten und er will ihn durchbringen, dass er im Himmel ankommt. Das ist die Botschaft, das ist das Thema, das es in der Gemeinde gibt. Erstes Thema, und wisst ihr, ich sage das ja schon mal, es geht nicht darum, was ich leiste. Das sehen wir gleich nochmal bei den Seraphim. Es geht nicht darum, was ich leiste. Das hat vor Gott wenig Wert. Bis gar keinen Wert. Es geht darum, was er tut und was er durch mich tut. Natürlich, echter Glaube hat Werke, da passiert was, aber es sind nicht meine. Das heißt einmal, ihr seid geschaffen worden zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, denen, die an ihn glauben, glaube ich, so heißt es, Epheser 2,10. Die hat er schon längst vorbereitet, die Werke, die ich tun soll, die guten Werke. Und dann geht das hier weiter in Vers 2 und die Verse sind jetzt am Anfang etwas kleiner, später fassen wir so mal 2 und 3 zusammen. Seraphim standen über ihm. Ja, warum stehen die denn über ihm? Ja, die stehen nicht hierarchisch über dem Herrn Jesus, sondern die stehen drüber, weil sie das Zeugnis weitergeben. Das ist so eine Engelgruppe. Die haben vermutlich einfach die Aufgabe, die Heiligkeit Gottes zu bezeugen. Wir finden die nämlich sonst nicht mehr. Die bezeugen hier die gleichen Vers 3, die Heiligkeit Gottes, und da steht etwas über sie. Ich finde das interessant. Man kann ja sagen, Zahlen haben in der Bibel keine Bedeutung. Ich habe eine andere Beobachtung. Und 6 ist oft einfach der in Sünde gefallene Mensch. Wieso haben die 6 Flügel? Naja, weil wir das von denen lernen sollen. Das sind die nicht gefallenen Engel, die tun etwas, was uns oft Not tut. Sie bedecken ihr Angesicht. Die haben eine heilige Furcht vor diesem dreimal heiligen Herrn auf dem Thron. Und das ist oft, was uns so fehlt. Dass uns wirklich klar ist, mit wem wir es zu tun haben. Nicht aus Angst, dass wir doch noch irgendwie verloren gehen oder sowas, sondern dass wir eine Ehrfurcht haben vor Gott. Das heißt einmal, wohl dem, der zittert vor deinem Wort. Wir lesen manchmal die Bibel, als wäre das ein Taschenbuch. Oder ein Roman. Das ist sie aber gar nicht. Und Gott, das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Das hatten wir letztes Mal. Könnt ihr euch erinnern? Die Gnade Gottes kommt erziehend. Und Erziehung hat manchmal auch was mit Strafe zu tun. Auch Kinder Gottes, Christen Neuen Testaments werden manchmal von Gott bestraft. Die müssen manchmal schwere Wege gehen, weil sie sich versündigt haben. Und das vergessen wir oft, dass die Gnade Gottes ist ja nicht billig bei Gott. Erstmal, Gnade hat einen hohen Preis, einen richtig hohen Preis. Und einer muss den bezahlen. Wenn wir ihn bezahlen, sind wir weg. Da kommen wir unter den Zorn Gottes und landen am Ende in der Hölle. Aber der Jesus hat mit seinem ganzen Leben bezahlt. Das muss ich mir überlegen. Da wurde am Kreuz zu Tode gefoltert, damit wir gerettet werden können. Gnade hat einen sehr hohen Preis. Gnade kostet richtig viel. Den hat er für uns bezahlt. Und Gnade kommt immer auch mit Erziehung, mit Zucht. Und das vergessen wir oft, das sehen wir gleich nochmal. Bei Jesaja kommt auch eine Zucht gleich, eine Zuchtmaßnahme Gottes. Da ist nicht einfach alles mal aus Versehen gut und jetzt machen wir einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Nee, da passiert noch was bei Jesaja. Und was passiert hier noch? Also was machen die Seraphim noch? Die bedecken ihre Füße. Weil uns bewusst sein muss, dass was ich leiste und was ich alles vielleicht ablaufe für die Gemeinde und überhaupt und was ich alles hinkriege, das hat vor Gott nicht viel Wert. Das, was er leistet, das hat Wert. Und alles, was ich aufgrund seiner Gnade tue, das hat Wert vor ihm. Das hat Belohnung. Wisst ihr, dass ich hier vorne stehe und verkündige, dafür kriege ich keinen Lohn. Ich kriege einen Lohn dafür, wie ich es tue. Wisst ihr, wenn wir von Dienst reden, ich habe gestern einfach mal nachgeguckt, wie weit fahren wir hierher. Also von zu Hause hier zur Gemeinde sind es 25,7 Kilometer. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich noch eine alte Schwester und einen Bruder mitnehmen kann, die so nah am Weg liegen, dass es für mich insgesamt nur 500 Meter, wirklich 500 Meter Umweg sind, ne? Das ist nichts Besonderes, das ist selbstverständlich. Und da braucht man auch keinen Ruf für, um das in der Gemeinde zu tun. Das tut man einfach. Also jeder kann was tun in der Gemeinde. Da musst du nicht auf eine besondere Berufung oder sowas warten. Sondern es gibt Dinge, die tut man einfach in der Gemeinde. Und da bildet man sich auch nichts drauf ein. Das gehört sich einfach. Wir machen das, weil wir Menschen sind und weil wir Geschwister sind. Deswegen tun wir das. Und da bilden wir uns nichts drauf ein. Wir können auch einfach ein Wort dafür nehmen. Es ist einfach Demut. Ich gebe nichts auf mich, weil ich das tue. Und was machen sie noch? Sie haben zwei Flügel, mit denen fliegen sie. Mit denen sehen wir gleich. Der Seraphim fliegt zum Jesaja und tut da etwas an ihm. Der Glaube zieht Werke nach sich. Wir handeln, wir machen etwas. Die Frage ist bloß, wie? Und dann kommt ja dieser Vers 3 und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, steht ja dann da im Hebräischen, der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und das muss uns bewusst sein, heilig, dass Gott heilig ist. Und dem wird es dreimal gesagt, dass er heilig ist. Das heißt, er ist so frei und so rein von der Sünde, der kann damit nichts anfangen. Er kann einfach nicht mit Sünde. Und das muss uns bewusst sein, wenn ich Gott dienen will, wenn ich irgendwie mit ihm Gemeinschaft haben will, wenn ich mit ihm zu tun haben will, dann muss meine Sünde abgewaschen sein. Dann müssen meine Fehler mit ihm in Ordnung gebracht werden. Sonst funktioniert nichts. Der kann nicht. Er ist so heilig, dass das nicht zusammengeht. Er sagt ja, so wie der, der euch gerufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Also eure ganze Lebensführung soll immer mehr, dafür gibt es ein anderes Wort, Heiligung, immer mehr in Beschlag genommen werden von ihm. Dass es immer mehr Jesus ist, immer weniger ich. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. So ein kleines Beispiel oder Begebenheit. Ihr wisst ja, unser Herr Jesus war ja, ich darf es heute wahrscheinlich bald nicht mehr sagen, aber unser Jesus war ein Jude, der im Orient lebte. Der sah dementsprechend wahrscheinlich auch aus. Ne, nicht so lange blonde schulterlange Haare, schön blond, wie so ein Europäer, groß gewachsen, drei Köpfe größer als alle anderen. Nein, nein, der war wahrscheinlich ganz durchschnittlich groß, er hatte dunkles, krauses Haar. Wahrscheinlich hat er noch ein Vollbart gehabt. Vielleicht so bis hier, ich weiß nicht. Also so wie die Leute halt damals aussahen. Mit dem entsprechenden, wie heißt das, Hauthaar, also wahrscheinlich nicht so blass wie ich. Ja, aber so wird er oft in Kinderbibeln oder so dargestellt. Das ist ja ein astreiner Europäer. Der ist ja, entschuldigt, das ist jetzt ganz böse, aber das ist ja fast ein Arier. Aber so hat er halt nicht ausgesehen. Er hat halt ausgesehen, wie ein Jude damals ausgesehen hat. Ja? Und jetzt passiert Folgendes. Ich weiß gar nicht, wo es passiert ist. Da klopft ein Bruder an die Tür. Ein asiatischer Bruder, der wieder vollkommen anders aussieht als die beiden Gruppen, die ich jetzt beschrieben habe. Klopft an die Tür und die Hausmagd geht an die Tür, öffnet die Tür und vor Schreck wirft sie die Tür wieder zu und läuft zurück. Und die anderen fragen, warum hast du den Bruder nicht reingelassen? Da sagt die Frau, ich dachte, es wäre der Herr. Versteht ihr? So sehr vom Herrn Jesus vereinnahmen lassen, so sehr von ihm übernommen werden, dass man nicht denkt, ah, jetzt habe ich mit Matthias wieder zu tun gehabt. Und sagt, ah, das war vielleicht der Herr Jesus dahinter. Das war Matthias, ja, wenn ihr mit mir redet, das ist Matthias. Ja, wir wollen ja nicht anfangen rumzuspinnen. Aber so sehr geprägt vom Herrn Jesus, dass man an ihn denken muss. Und das will er haben. Und hier steht ja in Vers 4, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden oder von dem, der jeweils rief. Und das Haus wurde erfüllt mit Rauch. Da passiert etwas. Wir kennen wieder so ein Bild aus der Apostelgeschichte. Die Gemeinde betet und erbebt die Erde. Wir warten ja heute wieder nicht auf, dass hier der Boden bebt. Aber dass geistlich wirklich was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Wolfgang Dück kennt. Das ist der Evangelist mit der Berliner Schnauze. Der ist ja schon verstorben. Könnt ihr mal auf Google suchen oder auf YouTube. Dück mit Y. Der sagte immer, wir wollen kein Blabla-Christentum, also nur ein Gerede haben, sondern da soll was passieren im Umgang miteinander. Also wenn die Leute hier reinkommen, dann sollen sie nicht nur hören, dass Jesus sie retten will, sondern die müssen auch sehen, dass wir anders sind. Dass der ganze Umgang miteinander von echter Liebe geprägt ist, wo man nicht neidisch ist auf den anderen, dass der vielleicht eine andere Stellung hat oder was anderes tun darf als ich, sondern dass wir ihm wirklich mit ehrlicher Liebe begegnen. Und nicht auf den anderen herabsehen. Es soll wirklich was passieren. Vers 5, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jetzt passiert bei Jesaja etwas, wenn er mit dieser Heiligkeit konfrontiert wird. Wir müssen jetzt sagen, Jesaja gehört ja alttestamentlich schon zum Volk Gottes dazu. Das ist jetzt nicht ein ungläubiger Heide oder so. Sondern er kommt hier mit der Heiligkeit Gottes besonders in Berührung, in Begegnung. Und dann merkt er, dass er so absolut unheilig ist in seinem Wandel. Der hat das Problem gehabt, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Und das passiert, wenn man mit dieser Heiligkeit in Begegnung kommt, dann sollte genau das passieren. Dass man erschreckt über seine Sünde. Dass der Ungläubige, wenn er zu Besuch kommt, erschreckt, dass er ein Sünder ist und verloren geht. Und dass, wenn wir hereinkommen, wir auch erschrecken, da wo wir eine falsche Haltung haben, da wo wir vielleicht uns dauernd versündigen und vielleicht gar nicht bemerken. Vielleicht schon längst verdrängt haben, dass wir da ein Problem haben. Das sollte passieren, wenn man der Heiligkeit Gottes begegnet. Und dann siehst du ja hier, er sagt ja noch etwas, das ist ja, denn meine Augen haben den König, den Herrn, da steht wieder Jahwe, der Herrscharen gesehen. Das ist der alttestamentliche Gottesname. Und er hat Adonai gesehen und sagt, ich habe Jahwe gesehen. Wisst ihr, wenn ich Jesus begegne, dann begegne ich nicht irgendeinem Engel oder irgendeinem wunderbaren geschaffenen Wesen, dann begegne ich dem Sohn Gottes. Da begegne ich Gott selbst. Und das ist ein Grund, wirklich Furcht zu haben. Ich muss mit Bewusstsein, wem treffe ich da eigentlich? Natürlich ist der Jesus auch, er nennt ja zum Beispiel die Jünger seine Freunde. Das ist der Jesus auch. Der Jesus ist uns ein Priester, der für uns in den Riss geht. Aber auf der anderen Seite ist er auch Gott, der Anforderungen an uns hat. Das ist er auch immer. Und das müssen wir einfach bedenken, wenn wir ihm begegnen, wenn wir hierher kommen, wenn wir unsere Bibel zu Hause aufschlagen, wenn wir ins Gebet gehen, mit wem habe ich es zu tun? Das ist so eine Bandbreite an dem, was der Jesus für uns ist. Und ich darf da nicht einseitig werden. Natürlich darf ich auch nicht nur den sehen, der heilig ist und mit Sünde nicht kann. Ich muss auch den sehen, der trotzdem zu mir kommt in seiner Liebe. Den will ich auch sehen, aber es muss immer beides sein. Ich darf es nicht einseitig sehen, nicht nur einen lieben Kumpel sehen. Das ist gut, das ist der Jesus ja sowieso nicht. Ein Freund ist ja schon, hat er schon mehr Gewicht. Und dann steht in Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hat. Jetzt kommt dieser Seraphim, jetzt handelt er entsprechend, jetzt tut er etwas. Jetzt nimmt er eine Kohle vom Altar, also da drin im Tempel, dieser Räucheraltar vor dem Allerheiligsten, da wissen wir aus der Offenbarung, das sind die Gebete der Heiligen. Wenn wir zu Gott kommen und etwas beten, dann ist das ihm so wertvoll, dass es aufbewahrt. Und von, jetzt nimmt er hier etwas von so einem Altar, von diesem Altar mit der Zange. Das Ding ist richtig heiß. Und er geht zum Jesaja und da steht in Vers 7, und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Also wie gesagt, wir reden jetzt von jemandem, der ein Geretteter ist. Wir haben ein Bild von Jesaja, das ist ein Bild für einen geretteten Gläubigen. Also nicht, ich bin elender Sünder, ich erkenne meine Schuld, dass ich verloren bin und komme zum Herrn Jesus, der vergibt mir dann aufgrund seines Opfers, weil ich ihn darum angefleht habe, vergibt er mir. Jetzt habe ich einen Gläubigen, den vergibt er auch. Ne, das kennen wir ja, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Punkt. Aber dann macht Gott noch etwas, dann kommt er mit dieser, im Bild gesprochen, mit dieser glühenden Kohle und bringt uns bei, dass wir es nicht wieder tun, dass wir nicht stecken bleiben da drin. Also Gott nimmt jeden Gläubigen in seine Schule und erzieht ihn auch, dass er anders wird. Und ich muss aufpassen, dass ich ihm nicht aus der Schule laufe, dass ich nicht abhaue, wenn es schwierig wird, wenn die schwierigen Situationen kommen, sondern dass ich sage, ich bleibe jetzt hier, ich halte das jetzt aus. Das Ausharren der alten Schriften, könnt ihr euch erinnern, Römer 15, 4. Ich gehe hin, ich lerne dann aus dem Alten Testament, wie man schwere Sachen durchhält, damit Gott mich dadurch verändern kann. Damit ich lerne, bestimmte Dinge nicht zu tun, dass ich lerne, an bestimmten Momenten auch meinen Mund zu halten zum Beispiel. Und das will er mir beibringen. Und dann schaut mal hier, die Sünde ist dann ja gesühnt. Er bringt ihm bei, dass es nicht tun soll, kommt die Zuchtmaßnahme. Und dann kommt Vers 8. Jetzt haben wir ganz viel betrachtet und das war mir wichtig, das zu betrachten. Jetzt sind wir ganz schnell durch. Jetzt kommt Vers 8 und ich hörte die Stimme des Herrn, da steht wieder Adonai, also man könnte auch übersetzen, ich hörte die Stimme meines Herrn, meines Dienstherrn, die höre ich jetzt und er sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jetzt kann ich mich Gott hinnehmen. Wenn ich das gelernt habe, wisst ihr, kannst du einen Frischbekehrten nicht gleich in den Dienst stellen. Der ist ja wie ein Baby, das zur Welt kommt. Das muss gehätschelt werden, das muss gekost werden, das muss gestillt werden, das kann gar nichts. Aber irgendwann, wenn du dann mit deiner Erziehung angefangen hast, ja, Erziehung heißt ja nicht nur ja, bestrafen, das ist ja noch viel mehr. Und irgendwann kann das selber laufen, irgendwann kann es in der Küche helfen, irgendwann mal nimmt es den Staubsauger auch allein in die Hand. Und so ist geistlich auch, der muss erstmal anfangen, der muss erstmal Grundsätze lernen. Die muss ich auch lernen. Und wenn ich 20 Jahre gläubig bin und ich habe die nicht gelernt, dann muss ich die erstmal lernen. Und dann kommt auch irgendwann, dass Gott mir etwas aufs Herz legt, was ich tun soll in der Gemeinde. Dann werde ich das sehen. Es ist ja nicht jede Not, die man sieht in der Gemeinde. Wenn ich bei jeder Not helfen würde, wo ich Not sehe, dann könnte ich meine Familie und meinen Beruf abschreiben. Das ist kein Grund zu dienen, nur weil man Not sieht. Sondern dann, wenn Gott sie dir aufs Herz legt, wenn du merkst, das sollte ich anpacken. Ja, meistens ist es so, zum Beispiel beim Predigen sollte es vielleicht eher so laufen, dass der Bruder, der junge Bruder trägt es vielleicht auf dem Herzen und irgendwann kommt der Verantwortliche der Gemeinde dafür auf ihn zu und sagt, du, wie wär's mal, wenn du predigst? Weißt du, dann hast du das, was der Paulus einmal sagt, jede Sache soll aufgrund zweier oder dreier Zeugen Mund bestätigt werden. Hast du schon zwei Zeugnisse. Und da kann ich gehen. Aber das ist nicht das Zentrum der Verkündigung heute, das kommt danach. Sondern ich muss lernen, mit dem Herrn Jesus so eine Beziehung zu leben, damit er das mit mir machen kann, dass er mich vorbereiten kann. Und wisst ihr, auch wir, die wir schon lange im Dienst stehen und unsere Aufgabe in der Gemeinde ja schon haben. Also ich habe mich gestern ganz viel gefragt, ist das noch so bei dir? Kann Gott noch so mit dir umgehen? Hast du noch eine Furcht vor seiner Heiligkeit? Kann er dich noch umerziehen? Wir sind ja noch nicht fertig. Paulus wirft das einmal den Korinthern vor. Sagt, ihr glaubt, ihr seid vollendet, ich bin es noch lange nicht. Ja, die Haltung dürfen wir nie einnehmen, dass ich fertig bin. Wer fertig ist, wird abberufen. Der kann gehen. Ja, wisst ihr, der kann gehen, aber ich noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch lernen. Ich muss mich noch erziehen lassen. Und dann kommt hier Vers 9 und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Der kriegt jetzt einen Auftrag. Der hat einen konkreten Auftrag. Wilhelm Busch sagt immer, wo ist ein Chef, der seinen Mitarbeitern nicht klar sagen kann, was er tun soll? Das kann Gott bei dir auch. Da muss ich keine Angst haben. Das kann Gott. Aber der kriegt ja hier schon, was wir uns kurz ansehen, der kriegt da hier schon eine mordsmäßige Aufgabe, oder? Der soll zu ihnen reden, dass sie nichts mehr verstehen. Also der tut mir hier so ein bisschen leid, der Jesaja. Also ich bin davor, dass ich eine andere Aufgabe habe. Aber der soll den Leuten, dem Volk Israel damals sagen, dass sie nicht mehr verstehen. Und später kommt der Jesus, das hatten wir mal in der Bibelstunde, könnt ihr euch die da waren erinnern, Matthäus 13, die Himmelreichsgleichnisse fangen da an. Und dann zitiert der Herr Jesus genau diese Stelle. Da sagt er, denen, die nicht hören wollen, denen sagst du es so, dass sie es erst recht nicht verstehen. Das ist eine harte Aufgabe. Und manchmal gibt Gott auch harte Aufträge. Die gehören dann einfach dazu. Und hat dann auch hier, der kriegt ja hier ganz genau, er sagt ja, geh zu diesem Volk, er sagt ihm, geh zu deinem Volk Israel. Und so kriegst du auch eine Zielgruppe, wo du hingehen sollst. Du kriegst eine Gruppe, die Kinder, Gesamtgemeinde, sind es die Alten. Du kriegst eine Zielgruppe, wo du hingehen sollst. Die kann Gott dir zeigen. Die gibt er dann. Und dann wohl dem, der da bleibt. Ich gucke manchmal mir so an oder höre mir das an, wenn die älteren Brüder erzählen, wie ihr Dienstleben war. Und die berichten fast alle dasselbe. Zu viel Reich Gottes, zu wenig Familie. Ich denke, hier, wie sagt man das im Sprichwort im Deutschen, hier liegt der Hund begraben. Ich muss da bleiben, wo er mir eine Aufgabe gibt und nicht drüber hinausgehen und nicht, ich sag's mal ganz böse, größenwahnsinnig werde und denke, jetzt kann ich die ganze Welt bereisen. Ich habe ja eine Berufung, jetzt kann ich die ganze Welt bereisen. Nein, Jesus gibt dir genau einen Auftrag, den du erfüllen kannst mit deiner Familie, mit deinem Beruf. Vielleicht musst du deinen Beruf aufgeben, das kann sein, und vollzeitlich dienen, ja. Aber normalerweise gibt der Herr das immer so, dass du es bewältigen kannst. Dass du nicht mit 60, 70 Jahren sagen musst, ich war so wenig bei meiner Familie. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und dann lernen wir noch was von Jesaja hier. In Vers 11, da sagt er, und ich fragte, wie lange, Herr? Der macht sich echt Sorgen um sein Volk. Und ich denke, das ist etwas, das sollten wir alle lernen, egal welchem Glaubensstadium wir sind, ein Herz für unsere Leute zu haben, ein Herz für die Geschwister in der Gemeinde zu haben, dass sie uns wirklich am Herzen liegen. Vielleicht am Anfang nur die, mit denen ich Kontakt habe. Dass sie mir wirklich am Herzen liegen. Der fragt ja, wie lange soll das gehen, dass sie nicht hören können? Und das ist ja schon eine brutale Antwort. Er sagt, erstmal muss das ganze Land verwüstet liegen. Da soll erstmal keiner mehr drin sein. Die werden alle fortgejagt. Ich habe mich dann gestern gefragt, ja, was meint er denn? Meint er die Wegführung ins babylonische Exil? 70 Jahre später kommen sie wieder? Naja, er sagt ja am Schluss, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Und das heißt, er haut einen Baum komplett ab und da kommt eine Sprosse kommt raus, geht weiter. Wenn wir Römer 11 lesen würden, dann würden wir dann sehen, das hat eine Doppelbedeutung. Einmal sind es die ersten Christen. Die ersten Christen waren ausnahmslos Juden. Also von diesem Volk waren es Leute. Und dann kamen die anderen dazu, die anderen Völker, die Heidenvölker. Ja. Aber da blieb eine Sprosse blieb über, die wuchs weiter. Und später, sagt er, wenn die sogenannte Vollzahl der Heiden eingegangen ist, also irgendwann ist ja die Gnadenzeit, haben wir eben schon gehört, die Zeit ist irgendwann vorbei. Und die ist nicht vorbei, weil Gott sich einfach denkt, jetzt machen wir mal Schluss, ich habe keine Geduld mehr mit den Leuten, sondern die ist so weit, guckt euch diese Zeit an. Der Mensch hat sich so verstockt Gott gegenüber, irgendwann hört er ihm sowieso nicht mehr zu. Und dann macht Gott Schluss, dann ist die Vollzahl der Heiden voll. Dann kommt er und holt seine Gemeinde ab. Und sagt er, dann wendet er sich wieder diesem Volk zu. Und wir sehen auch, bei der ganzen üblen Botschaft, die Jesaja hat, gibt es eine Hoffnung für dieses Volk. Er wird sich seinem Volk Israel wieder zuwenden irgendwann. Jetzt könnten wir lange über die Situation mit Israel reden. Das soll gar nicht das Thema sein heute. Das würde ja auch viel zu weit führen und gehört auch sicher nicht alles hierhin. Aber selbst diese harte Botschaft hat immer eine Hoffnung. Und das müssen wir uns klar machen. Das, was wir sagen, das darf ja nicht nur der erhobene Zeigefinger sein. Wisst ihr, der gehört bei Gott ja auch immer dazu. Aber er gibt auch immer Hoffnung. Er gibt immer einen Ausweg. Er bietet immer Hilfe an. Natürlich bis zu dem Punkt, wo man sich so verstockt hat, dass man sowieso nicht mehr hört. Aber so lange gibt es immer Hoffnung. Und noch haben wir die Zeit, wo es Hoffnung gibt. Und lasst uns das ernst nehmen, dass wir das wirklich so sehen, dass auch heute in dieser Predigt sowas wie in Ruf oder Berufung, das ist ein Nebengedanke. Sondern das Wichtige ist, wie kann der Jesus mit uns umgehen? Auch wenn wir schon lange in der Gemeinde sind, schon lange dienen und etabliert sind und 20 Jahre gläubig sind oder so. Wie kann er mit mir umgehen? Ist er noch mein Herr, vor dem ich Ehrfurcht habe, der mich erziehen kann, dass ich weiterkomme, dass ich wirklich was bin zum Lobpreis seiner Herrlichkeit? Lasst uns das mitnehmen und noch eine kurze Gebetsgemeinschaft halten.